Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Grönland, Panama-Kanal und Kanada. Trump-Äußerungen stoßen auf Kritik in der EU. Es ist eine Form des Imperialismus. Die jüngsten Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Trump zu territorialen Ambitionen stoßen in der EU auf Ablehnung. In Berlin kritisierte Regierungssprecher Hebestreit das Ansinnen Trumps, Grönland, den Panama-Kanal und Kanada unter US-amerikanische Kontrolle zu bringen. Okay. Er sagte, dass er internationale Recht verbiete gewaltsame Grenzveränderungen. Eine Sprecherin der französischen Regierung verurteilte Trumps Vorhaben als, Zitat, eine Form des Imperialismus. Zitat Ende. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen sagte dem TV-Sender TV2, sie habe nicht die Fantasie, sich vorzustellen, dass Trumps Pläne für Grönland jemals umgesetzt werden könnten. Sie erinnerte daran, dass Grönland den Grönländern gehört. EU-Kommissionssprecherin Pinho betonte, es handele sich um, Zitat, glücklicherweise um eine sehr hypothetische Frage, Zitat Ende. Sie stellte allerdings klar, dass auch im Falle eines Angriffs auf Grönland eine gegenseitige Verteidigungsklausel der 27 EU-Mitgliedsländer greifen würde. What? Trump hatte am Dienstag seine Drohung bekräftigt, den Panama-Kanal und das rohstoffreiche Grönland notfalls mit Gewalt zu annektieren. Zitat, es kann sein, dass man etwas tun muss, sagte er. Ich kann so viel sagen, wir brauchen sie für die wirtschaftliche Sicherheit. Der CDU-Europapolitiker Gahler sagte im Deutschlandfunk, man solle sich nicht durch Äußerungen von Trump kirre machen lassen. Eine Fusion Kanadas mit den USA, wie der künftige US-Präsident sie ebenfalls ins Spiel gebracht hat, bezeichnete der EVP-Abgeordnete als undenkbar. Kanadas Premierminister Trudeau sagte dazu, die Chance, dass das passieren werde, sei kleiner als für einen Schneeball in der Hölle. Well, nicht unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Die haben den gewählt, ne? Die haben den Psychopathen einfach gewählt. Unglaublich, kann ich immer nicht fassen. Übrigens, habt ihr mitbekommen, wie am 6. Januar die demokratischen Parteikräfte dazu aufgerufen haben, das Kapitol zu... Nee, habt ihr nicht, weil es nicht passiert ist. Das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahl wurde von den Demokraten einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, akzeptiert und es gab keinen Sturm aufs Kapitol. Wobei man sagen muss, dass die Wahl eines Faschisten in das mächtigste Amt dieses Planeten durchaus eine Begründung wäre, das ein oder andere aktivistische Bestreben zu haben. Wenn man das mal so sagen darf. Da wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mark Zuckerbergs neuer Trump-Kurs ist nur ein Vorgeschmack. Der Meta-Chef unterwirft sich der Rhetorik von Donald Trump. Das wird Signalwirkung auf die US-Wirtschaft haben und für Europa wird es richtig ungemütlich. Mark Zuckerberg klingt, als hätte er die Sprachschule von Donald Trump besucht. Er verwendet Kampfbegriffe aus dem radikalen Trump-Lager wie Mächte, die auf Zensur drängen und abwegige Pläne der alten Medien. Die Regulierung durch die EU nennt er in einem Atemzug mit einer Überwachung in China. Das ist kein Seitenhieb, das ist eine Kampfansage. Zuckerberg ist Meta-Chef, so einflussreich, dass sein Kurswechsel einen Wandel in der amerikanischen Tech-Industrie einläuten wird. Der Kulturkampf in den USA wird damit auf einer globalen Bühne ausgetragen. Allein Facebook hat mehr als 3 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Auf Instagram greifen monatlich mehr als 2 Milliarden Menschen zu. Meta ist kein gewöhnliches Unternehmen. Zuckerberg erreicht mehr Menschen als jede Regierung. Was er entscheidet, trägt nicht nur in Tech-Branchen, sondern den Diskurs auf der ganzen Welt. Für die Branche setzt Zuckerberg einen neuen Standard und folgt dem Kurs von Tesla-Chef und Trump-Berater Elon Musk. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich US-Unternehmen auf eine neue Rhetorik unter Trump einstellen. Europa steht bereits im Mittelpunkt der Debatte. Und europäische Unternehmen stehen vor schwierigen Entscheidungen. Diversity- und Nachhaltigkeitsinitiativen können aus dem Trump-Lager unter Beschuss geraten. Unternehmen müssen sich jetzt eine klare Strategie überlegen. Gleichzeitig rächt sich jetzt die große technologische Abhängigkeit, in die sich viele Unternehmen begeben haben. Ohne die Rechenleistung der US-Cloud-Anbieter Amazon, Microsoft und Google ist die europäische Wirtschaft nicht denkbar. Das macht sie auch erpressbar. Sollte die EU ihre Drohung wahrmachen und gegen Musk-Plattform X oder die Meta-Plattform Facebook oder Instagram vorgehen, könnten Vergeltungsmaßnahmen drohen. Trump hat wiederholt entsprechende Andeutungen gemacht. Die bittere Wahrheit für Europa ist jedoch, dass es den USA derzeit wenig entgegenzusetzen hat. Regulierung alleine reicht nicht. Europa braucht auch technologische Alternativen, die innovativ und wettbewerbsfähig sind. Viel zu lange haben europäische CEOs und Politiker blind darauf vertraut, dass der uneingeschränkte Zugang zur amerikanischen Technologie und Infrastruktur für immer bestehen bleibt. Der Wandel in den USA ist auch eine Chance für Europa. Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien können ihr eigenes digitales Zeitalter einläuten, das auf Innovation und gleichzeitig auf europäischen Werten basiert. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird uns die Zukunft von denen diktiert, die im amerikanischen Kulturkampf keine Kompromisse kennen. Also, wer das Statement von Mark Zuckerberg gesehen hat, der wird relativ schnell festgestellt haben, dass das ein interessanter Kurswechsel ist, weil Mark Zuckerberg ganz kurz davor war, von Gender Gaga zu sprechen. Also unironisch hat er wie ein Roboter in die Kamera geguckt, was jetzt nichts außergewöhnlich ist, und er hat einfach gesagt, naja, das mit den Geschlechtern, das ist jetzt ja auch mal vorbei. Das bedeutet übrigens instant, sofort, dass Faktenchecking auf Facebook, ich wusste nicht, dass es Faktenchecking auf Facebook gibt, so gut wie nicht mehr existieren wird. Und beweist nur, dass Libertäre und Ultrakapitalisten, Milliardäre und Multimillionäre mit Faschismus und autoritären Regimen ganz, ganz schnell bequem werden, sobald es darum geht, ihre Machtstrukturen zu erhalten und besonders ihr Geld. Puh, ja, also ich habe jetzt nichts mit Meta-Konzernen zu tun. Ich glaube, das einzige Meta-Produkt, das bei mir noch irgendwo relevant ist, ist WhatsApp. Und das steht auch kurz davor, durch Signal ausgetauscht zu werden oder durch, wie heißt dieses andere Ding? Also eigentlich brauche ich es nicht. Ne? Das ist an dieser Stelle für mich nur noch eine Frage der Zeit und für euch nur noch eine Frage, wie weit ihr mit euren Überzeugungen gehen wollt. Denn das ist am Ende auch echt wild. Ne? Das ist echt wild. ÖVP nimmt das Gesprächsangebot der rechtsextremen FPÖ an. Die rechte FPÖ lädt die konservative ÖVP zum Gesprächen über eine mögliche Koalition ein. Der neue ÖVP-Chef will darauf eingehen. Die ersten Runden könnten bald beginnen. In Österreich hat der neue ÖVP-Chef Christian Stocker die Gesprächseinladung der rechtsextremen FPÖ angenommen. Zitat: Ich wurde zu einem Gespräch eingeladen. Ich werde dieses Gespräch auch führen, sagte Stocker. Es handelt sich dabei aber noch nicht um konkrete Koalitionsverhandlungen, sagte ein ÖVP-Sprecher. Die ersten Gesprächsrunde zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und Stocker werden zeitnah erfolgen. Stocker sagte, er selbst werde das Gespräch führen. In einer Pressekonferenz nannte er Bedingungen für die Fortsetzung dieser Gespräche. Zitat: Souveränität Österreichs statt Einflussnahme aus dem Ausland, Partnerschaften in Europa statt Abschottung. Zudem müsse der Rechtsstaat gesichert sein, ebenso wie die Grundrechte, freie Meinungsäußerung, die Erinnerung an die eigene Geschichte, der Kampf gegen Antisemitismus sowie eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft. In den kommenden Gesprächen werde er ausloten, ob die FPÖ ehrlich dazu bereit ist, in diesem Staat Verantwortung für alle Menschen zu übernehmen, sagte Stocker. Zitat: Es muss ehrlich beantwortet werden, ob wir ein konstruktiver und verlässlicher Teil der Europäischen Union sein wollen oder das Gegenteil. Auch müsse klar sein, ob wir uns an der freien Welt orientieren oder an Diktaturen und ob wir das Staatsganze über Parteiinteresse stellen wollen. Erst am Vortag hatte Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung in Österreich durch den Bundespräsidenten van der Bellen angenommen. Er kündigte an, mit der ÖVP in Gespräche zu gehen. Dabei benannte er auch zentrale Bedingungen für Gespräche, wie etwa der Grundsatz der ehrlichen Politik, den er aufgestellt hatte. Zuvor hatte sich der ÖVP-Vorstand einstimmig für Gespräche mit der FPÖ ausgesprochen. Eine Regierungsbildung unter Führung der FPÖ ist der ÖVP allerdings umstritten. So sagte der designierte Übergangskanzler Alexander Schallenberg bereits, sich nicht an einer Regierung zu beteiligen, die von der ÖVP-FPÖ geführt wird. Die FPÖ hatte die Parlamentswahlen mit knapp 29% vor der konservativen ÖVP mit 26% gewonnen. Nochmal zur Erinnerung, die FPÖ ist sowas wie die rechtsextreme AfD, bloß eben die österreichische Version davon. Ja? Nach der Wahl sprachen zunächst ÖVP, SPÖ und liberale Neos sowie ÖVP und SPÖ über eine mögliche Regierung. Alle Gespräche scheiterten jedoch. Danach war Kjell Nehammer von der ÖVP und Bundeskanzler zurückgetreten. Nun wollen die Konservativen, anders als zunächst angekündigt, doch mit der FPÖ sprechen. Die Rechtspopulisten haben eine sehr gute Chance, mit FPÖ-Chef Kickl erstmals den Regierungschef zu stellen, beziehungsweise, wie Kickl das nennt, den rechtsextremen Volkskanzler. In die Gespräche mit der ÖVP gehen sie mit einer starken Position. Sollten diese scheitern, könnte es Neuwahlen geben, die der FPÖ als einzige Partei zugute kämen. Insofern wird erwartet, dass die ÖVP Zugeständnisse bereiten wird. Ja, also die Österreich steht kurz davor, einen rechtsextremen Kanzler zu bekommen. Das ist mal wild, ne? Bedeutet das Anschluss? Ich weiß nicht. Wie beliebt ist ein Kickl in Deutschland? Nicht so? Mal gucken. Wir werden sehen. Aber Grüße raus nach Österreich. Ihr erlebt ja gerade den absoluten Fiebertraum. Absoluter Fiebertraum. Ja, man muss dem ja schon mal eine Chance geben. Ja, genau. Rechtsextrem eine Chance geben heißt, bald keine Chancen mehr zu haben, auf Rechtsextreme zu verzichten. Aber das wird Österreich sicherlich lernen. Wer hätte es ahnen können? Versteckte die katholische Kirche Missbrauchstäter im Ausland? Was ist da denn los? Ein Priester soll 5 Mädchen missbraucht haben. Statt die Tat aufzuklären, half ihm die katholische Kirche, sich nach Südamerika abzusetzen, bis die Tat verjährt war. Kein Einzelfall, wie ARD-Recherchen zeigen. Zitat: Josef der Deutsche, so nannten sie den Pfarrer, der aus Bayern nach Brasilien kam, nach Itumbiara, eine Stadt im Landesinneren. Die Bevölkerung, tief religiös. Für Nilva da Silva war es eine Ehre, Ende der 1970er Jahre bis Anfang der 80er Jahre für Pfarrer Josef Ludwig Zottmann als Sekretärin zu arbeiten. Doch was die Gläubigen von Itumbiara bis heute nicht wissen, der deutsche Missionar war auf der Flucht wegen des dringenden Tatverdachts sexuellen Missbrauchs an 5 Schulmädchen, wurde gegen ihn 1969 Haftbefehl erlassen. Hochrangige Kirchenvertreter in Deutschland und in Brasilien, darunter ein Abt und mehrere Bischöfe, waren damals über die Strafverfolgung informiert. Doch mit den Behörden kooperierten sie nicht. Dies belegten Briefe, die das ARD-Politikmagazin Report München und das ARD-Studio Rio de Janeiro exklusiv einsehen konnten. Erst als die Taten verjährt waren, kehrte Zottmann in den 80er Jahren wieder zurück nach Deutschland. Das Bistum Eichenstätt finanzierte den Priester verdeckt, indem es sein Gehalt als Missionsspende tarnte. Über ein zwischengeschaltetes Kloster ließ der Eichstätter Generalvikar das Geld weiter ins Ausland transferieren. Zitat: Aufenthalt unbekannt, hieß es gegenüber der Polizei. Dies zeigen bisher unter Verschluss gehaltene Unterlagen aus dem Archiv des Bistums Eichstätt. Der frühere Polizist Peter Grimm arbeitet den Fall Zottmann derzeit für die unabhängige Aufarbeitungskommission der Diözese auf. Zitat: Die Spur des Geldes spielte eine zentrale Rolle bei der Ermittlung. Auch nachdem eine Flucht vorlag und er im Ausland war, wurde ihm weiter Geld überwiesen, sagte Grimm. Ja, die Kirche hat also nicht nur den Missbrauchstäter und Tatverdächtigen geschützt, indem sie ihn verlegt haben. Sie haben der Behörde gesagt, sie wissen nicht, wo er ist. Und sie haben ihn dann noch dafür bezahlt, damit er nach 10 Jahren und der Verjährungsfrist nach dem Ablaufen oder nach dem Inkrafttreten der Verjährung zurückkommen kann. Kein Einzelfall übrigens. Die Kirche, Digga. Report München liegen weitere Fälle von Priestern mit Missbrauchsgeschichte vor, die im Ausland unterkamen. Das Erzbistum Bamberg beispielsweise half dem Priester Dieter Scholz, gegen den zwei Jungen 1963 Missbrauchsvorwürfe erhoben hatten, in Bolivien als Missionar zu arbeiten. Nach 5 Jahren kehrte er aus Bolivien nach Deutschland zurück und wurde in Bayern als Gemeindepfarrer eingesetzt. Auch dort gab es Missbrauchsvorwürfe, etwa von seinem ehemaligen Ministranten Martin Berger, Name von der Redaktion übrigens geändert. Berger erhebt schwere Vorwürfe. Er sei in den 1970er Jahren von diesem Priester mehrfach missbraucht worden. Dass das Erzbistum Bamberg Priester Scholz weiterhin wirken ließ, obwohl es bereits zu einem früheren Zeitpunkt über Missbrauchsvorwürfe gegen ihn informiert war, empört ihn. Zitat: Für mich ist das ein Freibrief und eine Lizenz für den Täter zum Weitermachen. Das Erzbistum Bamberg schrieb auf Anfrage, warum das Erzbistum damals, Zitat, Staatsanwaltschaft oder Polizei nicht eingeschaltet hat, ist für uns nicht nachvollziehbar. Inzwischen wurde eine wissenschaftliche Studie zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker der Erzdiözese in Auftrag gegeben. Mehrere Fälle sind nach Angaben der dortigen Pressestelle auch aus dem Bistum Trier bekannt. Darunter ein Priester, gegen den es im Vorfeld eines Auslandsaufenthalts in Deutschland ein Strafverfahren wegen sexuellem Missbrauch gegeben hat. Er wurde Ende 90er Jahre in Osteuropa eingesetzt. Ein zweiter Priester arbeitete 1966 als Pfarrer in Südamerika, obwohl es auch in diesem Fall bereits in den 60er Jahren deutliche Hinweise auf Missbrauchsfälle in Deutschland gegeben habe, erklärte die Pressestelle des Bistums Trier auf Anfrage. Auch das Bistum Trier lässt solche Fälle aktuell von einer unabhängigen Aufarbeitungskommission prüfen. Die Aufarbeitungsexpertin und Juristin Bettina Jansen stieß auf vergleichbare Fälle. Sie untersucht Akten im Auftrag der katholischen Kirche, unter anderem für die Deutsche Bischofskonferenz. Ihr Fazit, Zitat: Man hat verschiedenste Möglichkeiten gefunden, um einen Priester verdeckt zu halten und die Verbindung zum Bistum zu verschleiern, zu vertuschen und ihm finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Ich möchte das ganz kurz sagen, hier geht es um den Tatverdacht des Kindesmissbrauchs. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass der irgendwie der schwarz gefahren ist und einen Strafantrag gekriegt hat und der deswegen verschifft wurde. Hier geht es um mehrere Fälle von Kindesmissbrauch. Die Leute wurden versteckt, bezahlt und dann zurückgeholt, damit sie wieder Kinder brauchen können. Von der katholischen Kirche. Und boy oh boy, ich vergesse nicht die evangelische Kirche. Denn die Scheiße läuft bei denen auch. Jansen stieß auf falsche Namen, Konten von Mittelsmännern, verdeckte Finanzströme. Die Opfer hätten dabei keine Rolle gespielt. Die Juristin und Mediatorin aus Köln spricht von einer, Zitat, Form der Strafvereitelung. Im Interview mit Report München spricht der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke von einem, Zitat, No-Go und von Praktiken mit kriminellen Anstrich. Zitat, die Opfer haben unsägliches Leid erfahren, ihr Leben ist zerstört worden und damit ansehen zu müssen, dass die Täter geschützt wurden, das ist skandalös. Zitat Ende. Die Bistümer in Trier und Eichstätt und das Erzbistum Bamberg fordern, mögliche Betroffene auf sich zu melden. Ja, und ich fordere alle auf, aus der Kirche auszutreten. Alle. Ihr müsst dafür euch nicht euren Glauben ablegen, ihr müsst dafür nicht irgendwie aufhören, an ein Spaghetti-Monster oder an irgendwas anderes zu glauben, das ist alles nicht notwendig. Aber es ist unbedingt notwendig für den Fall, dass ihr da reingeboren wurdet, durch die Tatsache, dass ihr irgendwann mal getauft wurdet oder irgendwas passiert ist wegen den Eltern und so, aus der Kirche auszutreten. Es ist wirklich Zeit. Ich habe heute natürlich aber auch, neben den ganzen weirden Nachrichten, möchte ich ganz kurz auch mal gute Nachrichten mit einfließen lassen. Wir haben nicht oft Chancen, dass es sehr viele gute Nachrichten in einer sehr ereignisreichen Welt gibt. Deswegen werde ich heute mit euch mit guten Nachrichten versorgen. Direkt aus der Tagesschau. Der Tod des rechtsextremen Politikers Jean-Marie Le Pen hat in Frankreich mancherorts für Jubel gesorgt. Menschen feierten in den Städten. Innenministerin Retailleux nannte dieses Verhalten schändlich. Ja, Le Pen ist tot! Ja, natürlich. In Frankreich haben Hunderte den Tod des rechtsextremen Jean-Marie Le Pen gefeiert. Der Politiker und Gründer der rechtsextremen Partei Front National war im Alter von 96 Jahren, viel zu spät, gestorben. Am Abend trafen sich Franzosen in mehreren Städten deshalb zum Jubel und zündeten Feuerwerk. Der konservative Innenminister Bruno Retailleux reagierte mit scharfer Kritik. Zitat: Nichts, absolut nichts rechtfertigt es, dass man auf einer Leiche tanzt. Naja doch, also das wird man gleich hören. Was rechtfertigt es, auf einer Leiche zu tanzen? An dieser Stelle werde ich euch jetzt gleich mitnehmen. Schrieb er auf der Plattform X. Auch der Tod eines politischen Gegners sollte nur zur Zurückhaltung und Würde auslösen. Diese Jubelszenen sind ganz einfach schändlich. Ausgelassene Szenen spielten sich unter anderem auf dem Pariser Place de République ab. Die kleine linke Partei Nouveau Parti Anticapitaliste hatte dort zu einer Zusammenkunft aufgerufen. In Videos und auf Fotos zu sehen ist, wie Menschen anstoßen. Wie Menschen anstoßen und in freudiger Stimmung sind. Sie halten Schilder mit der Aufschrift "Was für ein schöner Tag" oder "Der dreckige Rassist ist tot" in die Höhe. Auch in zahlreichen anderen Städten lud die Partei zum Apéro, also Feierabenddrinks, ein. Der Lokalsender France Bleu berichtete von etwa 200 Demonstranten in Straßburg. Auch in Lyon und Marseille versammelten sich laut der Zeitung Le Parisien je 200 bis 300 Menschen, um Le Pens Tod zu feiern. Zitat: Jean-Marie Le Pen ist endlich tot, schrieb die Nouveau-Partei Antikapitalist auf X zusammen mit einem Smiley mit Partyhut und Tröte. Also jetzt muss man sagen, ne, das ist es schön, dass auch Frankreich in diesen Freudengenuss ist. Immerhin hat Deutschland das zuletzt mit Ursula Haverbeck feiern können, ne. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen, da kann man auch mal sagen, ne, viel Spaß. Bei den Zusammenkünften begannen einige Teilnehmer zu randalieren. Sie schossen mit Feuerwerkskörpern und setzten Mülltonnen in Brand. Die französische Polizei nahm insgesamt 10 Personen gewahrsam. In Paris seien es 3 und in Lyon 7 Festnahmen gewesen, teilten die Behörden mit. Le Pens Tod war gestern bekannt geworden. Er hatte 1972 den Front National gegründet, den er fast 4 Jahrzehnte führte. Mit Provokation, Nationalismus und Stimmungsmache gegen Einwanderer machte er die rechtsextreme Partei in dieser Zeit von einer Splittergruppe zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft. Mehr als 25 Mal 25 Mal wurde Jean-Marie Le Pen verurteilt wegen Verherrlichung von Kriegsverbrechen, Hassrede und Diskriminierung oder antisemitischen Äußerungen. Seit 2011 führt seine Tochter Marie Le Pen die Partei und benannte sie in Rassemblement National um. Sie warf ihren Vater 2015 aus der Partei und bemühte sich seither ihre Übernahme, die Partei auch für einen größeren Teil der französischen attraktiver zu machen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte mit einer im Vergleich zu anderen Todesfällen äußerst knappen Mitteilung auf den Tod von Le Pen. Zitat: Als historische Figur der Rechtsextremen hat er fast 70 Jahre lang eine Rolle im öffentlichen Leben unseres Landes gespielt, die nun dem Urteil der Geschichte unterliegt, hieß es in einem Schreiben des Élysée-Palasts. Herzlichen Glückwunsch, Frankreich, an der Stelle. Jean-Marie Le Pen ist endlich tot. Gratulation. Natürlich betrauern wir keinen Tod eines Rechtsextremisten und eines Faschisten. Das tun wir nicht. Gibt keinen Grund dafür. Wer sein Leben auf Hass aufbaut, als auf Ausgrenzung, auf Rassismus, auf Menschenfeindlichkeit, der verdient nicht den Respekt und die Würde des nach dem Abtreten aus dem Hier und Jetzt in keiner Form. Apropos, was richtiges Bedauern ausbricht, wenn wir jetzt mal von richtigen Bedauern sprechen wollen, da habe ich nämlich eine schöne Überleitung. Zum 20. Mal jährt sich der Tod von Uri Jalloh. Der Asylbewerber verbrannte 2005 in einer Dessauer Polizeizelle. Der Fall ist ungeklärt. Trotz schwerer Vorwürfe von Gutachtern gegen Polizei, Justiz und Regierung, die Unterstützer kämpfen weiter. Vor 20 Jahren ist Uri Jalloh, ein Asylbewerber aus Sierra Leone, in einer Zelle im Dessauer Polizeigewahrsam verbrannt. Bei lebendigem Leib. Vielleicht. Oder es wurden Spuren verwischen, weil sie irgendwen umgebracht haben. Auf jeden Fall ist er verbrannt. Wie es dazu kam, ist bis heute abschließend geklärt. Freunde, Anwältinnen und Journalisten sind überzeugt, dass Uri Jalloh von Polizisten getötet oder ermordet wurde. Der Fall gilt als einer der größten Polizei- und Justizskandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bei einer Demonstration in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt gedachten am 7. Januar 2025 rund 700 Menschen Uri Jalloh, der vor 20 Jahren in einer Polizeizelle verstarb. Die, Zitat, Initiative in Gedenken an Uri Jalloh als Veranstalter sprach von rund 1000 Teilnehmern. Anlässlich des Todestags von Uri Jalloh erschien eine 6-teilige Fernsehserie, die derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Warum verbrannte Uri Jalloh? Also wenn ihr die gucken wollt, dann vielleicht nochmal, die heißt Warum verbrannte Uri Jalloh? Der Asylbewerber aus Sierra Leone war in das Polizeirevier Dessau eingeliefert worden damals, weil er laut Polizei in stark alkoholisiertem Zustand Frauen belästigt haben soll. Polizisten brachten den Flüchtling in eine Ausnüchterungszelle im Keller der Polizeistation. Er wurde an den Händen und Füßen auf einer Matratze gefesselt. Am 7. Januar 2005 wurde der 36-Jährige tot in der Zelle aufgefunden. Er war verbrannt. Seitdem beschäftigt der Todesfall die Öffentlichkeit und die Justiz. Vollständig aufgeklärt wurde er nie. Es geht um die Frage, ob Jalloh seine Matratze selbst mit einem Feuerzeug angezündet hat. Hat er nicht. Die Frage klärt sich, Er hat es nicht. Mehrere Studien, mehrere unabhängige Tests haben bewiesen, dass das nicht geht. Hat nicht funktioniert. Kann das nicht. Hätte das nicht machen können. Polizisten haben ihn vorher gesucht, die haben ihn alles abgenommen. Das Feuerzeug ist bei der Beweisaufnahme von der Inhaftierung von Uri Jalloh nicht aufgetaucht und wurde nachträglich den Beweisen hinzugefügt. Hat er nicht. Die Polizeibeamten haben ihn da vor Ort getötet und die kann das halt nicht nachweisen. Also die Justiz ist nicht in der Lage, denen das nachzuweisen, aber das ist so passiert. Ja, seien wir mal ehrlich, das ist so passiert. Ihr könnt euch gerne alle Informationen dazu durchsuchen. Ist eine gigantische Vertuschungskampagne, muss man so sagen. Es geht um die Frage, ob Uri Jalloh seine Matratze selbst mit einem Feuerzeug angezündet hat, wie es den Ermittlungsbehörden lange annahmen. Oder ob Polizisten ihn töteten, um möglicherweise um etwas zu vertuschen. Vor allem die Jalloh-Gedenkinitiative geht von einem Mord aus. Schon früh wurde über rassistische Motive und Polizeigewalt spekuliert. Im ersten Prozess, 2 Jahre nach dem Tod Uri Jalohs, vor dem Landgericht Dessau-Roßlau, werden die beiden angeklagten diensthabenden Polizeibeamten im Dezember 2008 freigesprochen. Das Gericht habe, Zitat, trotz intensiver Bemühungen, Zitat Ende, den Tod nicht aufklären können, hieß es damals. Im Januar 2010 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf und gibt dem Fall dem Landgericht Magdeburg zur Neuverhandlung. Dies verurteilt den verantwortlichen Dienstgruppenleiter der Polizei in Dessau wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe. Ich wiederhole das. Dieses verurteilt den verantwortlichen Dienstgruppenleiter der Polizei in Dessau-Roßlau wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe. weil er Jarlow besser hätte überwachen müssen. Im Urteil wird davon ausgegangen, dass Jarlow seine Masazze selbst angezündet hat. Hat er nicht. Also ich will nochmal kurz, ne? Hat er nicht. Nach Zweifeln am Urteil wegen möglicher Rechtsfehler bestätigte der Bundesgerichtshof die Verurteilung aber 2014. Zwischenzeitlich erstattete die Gedenkinitiative beim Generalbundesanwalt Anzeige wegen Totschlags oder Mordes gegen unbekannte Polizeibeamte und beauftragten ein neues, privat finanziertes Brandgutachten. Der Sachverständige rekonstruierte den Zellenbrand und kommt zu dem Schluss, es muss Brandbeschleuniger eingesetzt worden sein. Ja, die haben den mit Brandbeschleuniger übergossen und haben den angezündet. Die Polizeibeamten da vor Ort, ja. Nach mehreren Stationen landet das Ermittlungsverfahren schließlich im Sommer 2017 in der Halle an der Saale. Dort werden die Ermittlungen im selben Jahr unter Hinweis auf fehlende Anhaltspunkte für die Beteiligung Dritter am Geschehen eingestellt. Der Ausbruch des Brandes, dessen Verlauf und das Verhalten Ori Jarlows hätten nicht eindeutig bewertet werden können, hieß es. Die rechtsmedizinischen Sachverständigen gingen davon aus, dass Ori Jarlow beim Brandausbruch noch gelebt habe und seine Handlungsfähigkeit sowie eine Brandlegung durch ihn selbst nicht ausgeschlossen werden könne. Das ARD-Magazin Monitor berichtet kurz darauf unter Verweis auf Vermittlungsakten, dass der frühere leitere Oberstaatsanwalt in Dessau, Volker Wittmann, es inzwischen für wahrscheinlich halte, dass Jarlow bereits vor Ausbruch des Feuers tot oder mindestens handlungsunfähig war und mit Brandbeschleuniger besprüht und angezündet worden sei. Möglicherweise als Vertuschungstat. Laut dem Bericht äußerte Wittmann in einem Schreiben vom April 2017 einen begründeten Mordverdacht und benennt gar konkrete Verdächtige aus den Reihen der Dessauer Polizeibeamten. Dem Bericht zufolge kämen neue Gutachten von Sachverständigen aus dem Bereich Brandschutz, Medizin und Chemie zu dem Schluss, dass ein Tod durch Fremdeinwirkung wahrscheinlicher sei als die These einer Selbstanzündung. Von der Oberstaatsanwaltschaft Halle hieß es darauf, alle Gutachten seien bei der Verfahreneinstellung aktenkundig gewesen. Die Anwälte der Familie des Opfers legen Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen ein. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg weist diese im Jahr 2018 zurück. Anschließend scheitert 2019 noch eine dagegen eingereichte Klage vor dem Oberlandesgericht von Sachsen-Anhalt in Naumburg. Der Landtag von Sachsen-Anhalt ernennt 2015 zwei Sonderermittler, die allerdings nicht mit allen Beteiligten sprechen dürfen. Ein Ergebnis des Sonderberichts 2020, Rassismus und erschreckende Missstände bei der Polizei Dessau 2005. Aber keine neuen Ermittlungsansätze. Sie betonen aber bei der Vorstellung ihres Abschlussberichts, dass von der Festnahme Jarlows bis zu seinem Tod so gut wie jede polizeiliche Maßnahme fehlerhaft oder rechtswidrig gewesen sei. Ich wiederhole das. Die Sonderermittler betonen bei der Vorstellung ihres Abschlussberichts, dass von der Festnahme Jarlows bis zu seinem Tod so gut wie jede polizeiliche Maßnahme fehlerhaft oder rechtswidrig gewesen sei. So habe es beispielsweise für die Verhaftung keine rechtliche Grundlage gegeben. Für die Dauer der Fixierung des Mannes auf einer Zellenpritsche hätte eine Sitzwache angeordnet werden müssen, die im Falle von Erstickungsgefahr, Selbstverletzung oder auch beim Versuch, ein Feuer zu entfachen, hätte eingreifen können. Naja, ist eine Geldstrafe, hallo. Da wurde doch jemand bestraft, der hat eine Geldstrafe bekommen dafür, dass jemand zu Unrecht festgenommen wurde und dann eben halt bei lebendigem Leibe oder nachdem er gestorben ist, verbrannt. Wären diese Fehler unterblieben, wäre Ori Jarlow mit großer Wahrscheinlichkeit noch am Leben, so die Sondergutachter. Im November 2001 erscheint ein weiteres Gutachten, zu dem auch ein Film des Brandversuchs gehört. Es verstärkt die Zweifel an der offiziellen Version des Todes von Ori Jarlow. 2023 bestätigt dann auch ein Bundesverfassungsgericht die Einstellung der Ermittlung. Der Versuch der Ori Jarlow-Initiative, Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg einzureichen, scheiterte einem verpassten Frist. Soll über einen anderen Dessauer Fall der Komplex Ori Jarlow wieder aufgerollt werden. Es geht um den Tod von Jürgen Rose, bei dem es auch den Verdacht auf massive Polizeigewalt gibt. Und wieder gerät das Dessauer Polizeirevier in den Blick. Schon der erste Aufklärungsversuch vom Dessauer Landgericht scheiterte. Warum? Aus Angst vor der Wahrheit? Aus Rücksicht vor dem Ruf der Polizei? Wegen institutionellen Rassismus, wie Menschenrechtsgruppen vermuten? Die Polizei hat vor allem gemauert. Es wurde verheimlicht, vertuscht und verdrängt. An eine Aufklärung war nicht zu denken, bekennt damals der Vorsitzende Richter Manfred Steinhoff. Er beurteilt das Aussageverhalten von Polizeibeamten mit den Worten, Zitat, das Ganze hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Im ARD-Magazin Monitor sagt ein früherer Dessauer Staatsschützer, Zitat, Widersprüche wurden nicht zugelassen, es gab nur die Version, Ori Jarlow hat sich angezündet. Jeder, der etwas anderes sagte, wurde geschnitten, schikaniert, galt als Nestbeschmutzer. Auch Landespolitiker in Sachsen-Anhalt äußern Unzufriedenheit über die Ermittlungsarbeit. Gerade bei der Dessauer Polizei laufe einiges schief, sagte im Sommer 2016 etwa der grüne Fraktionschefin im Landtag, Cornelia Lüdemann. Auch im Fall einer ermordeten jungen Chinesin habe es etliche Ungereimtheiten gegeben. Hier seien die Eltern des Tatverdächtigen ranghohe Polizisten gewesen. Das sind zu viele Zufälle, sagte Lüdemann. Zitat, ich glaube auch, dass es die Strukturen hier zu klein sind, dass also auch die Kontrolle der einzelnen Reviere nicht stringent genug vorangeht. Ich denke, dass wir größere Einheiten schaffen müssen, wo dieser engere Zusammenhalt und diese Korpsgeist, muss man ja schon fast sagen, nicht gelebt werden kann. Die grüne Landespolitikerin befürchtet, dass der Fall Jalo möglicherweise nie aufgeklärt wird. Zitat, es sei denn, diejenigen, die dabei gewesen sind, brechen ihr Schweigen. Der Fall Uri Jalo ist inzwischen Gegenstand mehrerer Serien und Bücher. Im Mai 2020 veröffentlichte der Westdeutsche Rundfunk eine fünfteilige Feature-Reihe mit den neuen Erkenntnissen zum Tod von Uri Jalo. Sie legte nahe, dass der Asylbewerber aus Sierra Leone im Januar 2005 von Polizisten in Dessau getötet worden ist. Ey, ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Uri Jalo wurde 2005 in Dessau von Polizeibeamten verbrannt. Und vielleicht vorher getötet. In welchem Ablauf das ist, kann ich jetzt nicht sagen, wer wen zuerst getötet hat, aber entweder haben sie ihn getötet und um die Beweise zu vernichten verbrannt, oder sie haben ihn direkt verbrannt. Das war Mord. Offensichtlich. Das ist juristisch in einer Lage, in der es anscheinend Probleme gibt, Mord nochmal aufzuklären. LOL XT Deutschland. Und in welcher Form auch immer das getan wurde, es wurde wohl getan. Es wurde wohl getan und dafür, also da muss man jetzt, also da kann man jetzt ein Gericht abwarten, aber also es gibt zu wenigen Fällen in dieser Form eine umfassende Aufklärung, unabhängige Sachbearbeiter, Sachverständige, Leute, die das, also Leute, die vom Brandschutz, von Medizin und von allen möglichen Sachverständigen, die das aufgeklärt haben, die da nochmal Experimente gemacht haben, das über Jahrzehnte. Es gibt wirklich wenige Zweifel da irgendwie. Ne? Also, dass das auf jeden Fall nicht so passiert ist, wie die Polizeibeamten in Dessau sagen, das steht fest. Dort haben halt Polizeibeamte Uri Jalo verbrannt. Und vielleicht vorher getötet nochmal in dieser Variation, möchte ich sagen. Zum 20. Todestag Jalos ist die True-Crime-Serie der ARD Warum verbrannte Uri Jalo erschienen. Es sei ihnen wichtig gewesen, bisher nicht oder kaum gehörte Perspektiven zu zeigen, sagte Anna Herbst, eine der Autoren. So kommen etwa Jalos Freunde zu Wort, Zitat, die als abgelehnte Asylbewerber sehr lange nicht getraut haben, öffentlich zu sprechen. Das ist ein Artikel aus dem Deutschlandfunk, ne, sehr, sehr umfangreich, deswegen hier ist der nochmal, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie von der Taz kommt oder so, es kommt direkt vom Deutschlandfunk. 20. Jahrestag eines traurigen Ereignisses. Uri Jalo ist in einer Dessauer Gefängniszelle eingesperrt, gefesselt und auf schreckliche Art und Weise am Ende verbrannt worden. Das wurde nie aufgeklärt. Und der zuständige diensthabende Polizeibeamte hat eine Geldstrafe dafür bekommen, wegen fahrlässiger Tötung. Geldstrafe. Ladies and Gentlemen, das ist bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Möge er in Frieden ruhen. Aber niemals vergessen werden. Und damit ist das Nachrichtensegment von Meinungsmache vorbei. Und ich denke mal, das war ganz schön spannend. Und da war einiges dabei, das ihr sicherlich informativ fandet. Ne? Und deswegen danke für die Aufmerksamkeit.